Live after Lehramt.
Extrem hoch ist die Verausgabungsbereitschaft. Also ich sehe überall, was getan werden muss und das tue ich auch, koste es, was es wolle, sei es sogar meine eigene Gesundheit. Ich hänge mich mega rein, das alles ist super wichtig für mich. Ich mache das alles auch top gut. Aber wenn es mal nicht so läuft, dann haut mich das auch total zurück. Ich nehme es persönlich, ich bin beleidigt, ich kann mich kaum wieder aufrappeln. Ich fühle mich sowieso zu wenig wertgeschätzt. Oh, und ich komme irgendwie auch gar nicht runter.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Ich bin ja eher so ein Lehrertyp, also ich hänge mich total rein, ich bin sehr engagiert, lass mich dann aber auch leicht stressen und lass mich auch leicht runterziehen, wenn es falsch läuft. Und dann fällt es mir schwer, mich zu distanzieren. Jetzt habe ich mir das über Jahre lang angeguckt, habe echt auch an mir gearbeitet, aber ich muss schon urteilen, der Lehrerberuf, das ist auf Dauer nicht das, wo ich drin gesund bleiben kann. Wenn ich jetzt aber über Berufsalternativen für Lehrkräfte, also insbesondere für mich jetzt, nachdenke, dann habe ich natürlich direkt wieder die Angst, dass mir das in einem anderen Beruf auch passiert. Was könnten denn so Berufe sein, in denen ich, ja, nicht nur glücklich werde, sondern halt auch gesund bleibe? Jobalternativen für Lehrkräfte, die dich nicht fertig machen. Darum soll es heute gehen. Hallo ihr Lieben. Wenn du dich in meiner eingänglichen Schilderung wiedererkannt hast, dann ist das heute eine Folge für dich. Denn ich möchte mit dir den Blick darauf werfen, was muss eigentlich ein alternativer Job, also ein Job nach dem Lehrberuf, erfüllen, damit du nicht in die gleichen Verausgabungsfallen rennst. Und man hat jetzt schon gemerkt aus meiner Schilderung am Anfang, diese Lehrkraft, die ich da habe sprechen lassen, die kennt schon auch ihren Eigenanteil von ihrem Stresserleben im Beruf. Also es steht außer Frage, der Lehrberuf ist ein hochkomplexer, das Schulsystem ist reformbedürftig, vielfach reformbedürftig. Im Lehrberuf bedarf es eigentlich der Einbettung in ein multiprofessionelles Team. Ja, all das, check, ich bin voll bei dir. Und gleichzeitig muss eine Sensibilität dafür da sein, was an diesem gesamten Stresserleben ist auf Ursachen im Außen zurückzuführen und was sind Dinge, wo ich mir irgendwie auch selbst Stress mache. Ich weiß nicht so richtig, was es ist, aber ich glaube, da habe ich schon auch so meinen Anteil dran. Das müsste man ja entwirren, ne? Um Berufsalternativen zu identifizieren, wo man sich zum einen ein Setting aussucht, in dem das Stressprofil von vornherein nicht so zugespitzt angelegt ist. Und dann gibt es natürlich auch Parameter bei einem selbst, wo man einen Einfluss drauf hat und wo man schon auch ein bisschen an sich arbeiten muss. Wir gucken heute darauf, denn diese Frage wurde mir so ähnlich von einer Kundin aus unserem Coaching gestellt, die gerade nach Berufsalternativen für sich sucht und die mit der Hoffnung zu mir gekommen ist, nenn mir doch ein paar ganz konkrete Berufe, ja, wo ich gesund bleiben kann und wo ich happy werde. Wenn das so einfach wäre und diese Berufe wären so klar benennbar, dann ja, müsste man ja gar nicht groß noch rumsuchen, dann würde ich diese Berufe für euch jetzt einfach empfehlen und dann ist das Thema abgehakt. Klar ist, die Coaching-Reise dieser Kundin, die geht noch weiter, denn wir konnten eigentlich erstmal nur Parameter identifizieren, die Berufe erfüllen müssen, damit die Kundin nicht in die gleichen Fallen tappt. Und über diese Parameter möchte ich heute mit dir sprechen, denn welcher Beruf, welche Rolle, welche ganz konkrete Jobbezeichnung da am Ende steht, da müssen wir im Coaching mit dieser Kundin natürlich noch weiter dran arbeiten, noch weiter das Ganze auf ihre Präferenzen, auf ihre Ausbildung, auf ihre Lebenssituation, auf ihre Ressourcen anpassen und angleichen. Und wir sind weiter in der Zusammenarbeit. So, das heißt, das hat schon seine Berechtigung, dass ein Coaching-Prozess andauert, weil er ist von verschiedenen Erkenntnisstufen und Meilensteinen geprägt. Und am Ende des Prozesses differenziert sich das Ganze so aus, dass man dann auch ganz konkret an die Recherche in Jobdatenbanken gehen kann. Das ist ja das, was die meisten am Anfang machen, ne? Und dann wundern sie sich, dass ihre Bewerbungen nicht angenommen werden oder dass sie in Berufen landen, wo sie unzufrieden sind und denken, ach scheiße, warum bin ich eigentlich ausgestiegen? Das wollen wir in unserem Coaching-Prozess alles vermeiden. Das heißt, wir legen großen Wert und das Hauptaugenmerk darauf, dass das Orientierungs- und Selbsterkenntnisfundament erstmal super solide ist und dass man dann beginnen kann, sich Arbeitsmarktgedanken zu machen und sich Karrieretechniken drauf zu schaffen und sich in Jobdatenbanken umzuschauen und sich dann hoffentlich erfolgreich zu bewerben. Am Anfang dieses Prozesses geht es erstmal darum, sich selbst zu erkennen und seine Bedürfnisse und Eigenheiten zu erkennen. Soweit war diese Kundin schon, auch zu schauen, ja, ich bin jemand, der hat ein bestimmtes Stresserleben, das möchte ich so nicht wieder, das liegt auch im Außen, aber auch an meinem Inneren. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Und wir sind im Grunde auf einer Zwischenerkenntnisstufe und genau die kann ich heute mit dir teilen, diese Zwischenerkenntnisstufe, dir nämlich weiterzugeben, welche Parameter muss denn ein Job grundsätzlich erfüllen, damit du nicht wieder in die Muster tappst. Weiter würde es dann in einer Zusammenarbeit gehen, dass man dem Kind später irgendwann einen Namen gibt, dass man weiß, in welche Branche soll es denn eigentlich für die spezifische Person gehen und welche Rollen kommen dann in Frage und was gibst du denn dann als Keywords in die Jobsuche ein und so weiter. So, einer der Punkte, warum diese Kundin mit der Frage ins Coaching kam, war, dass sie eine bestimmte Podcast-Folge von mir gehört hat, nämlich die Folge 85. Welcher Lehrergesundheitstyp und Ausstiegstyp bist du? Und auf Basis dessen hatte sie festgestellt, ich bin Typ A. Oh Gott, was mache ich jetzt, wenn ich Typ A bin und nach Berufsalternativen suche? Und da so viele von euch Typ A sind, lohnt sich das für eine Podcast-Folge. Heute geht es also um eine Anknüpfung an die Folge 85 zu den Lehrergesundheitstypen und da spezifischer Fokus auf den Typ A. Bingo, damit kannst du jetzt überhaupt nichts anfangen, wenn du diese Folge nicht gehört hast oder die Folge nicht präsent hast. Und darum nehme ich dich jetzt mal so grob erstmal in eine Einführung mit über die zugrunde liegende Studie zu den Lehrergesundheitstypen. Ich kann dir aber schon mal empfehlen, hör dir unbedingt die Folge 85 an, um herauszufinden, welcher Lehrergesundheitstyp denn du wahrscheinlich bist. Denn auf Basis dessen kann man natürlich auch schauen, was muss denn ein zukünftiger Job erfüllen, damit ich nicht in bestimmte Muster wieder tappe oder auf bestimmten Mustern hängen bleibe, ganz abgesehen davon, dass man ja an sich arbeitet. Aber alleine dadurch, dass ich mir wieder ein Jobsetting ausgesucht habe, wo ich genau wieder in meine Fallen tappe. Jetzt möchte ich dich zunächst mit der zugrunde liegenden Studie zu den Lehrergesundheitstypen vertraut machen. Die Lehrergesundheitstypen waren natürlich ein Resultat dieser Studie, diese zu definieren. Und einer dieser Typen ist Typ A. Das Thema Lehrergesundheit lässt die Forschung ja nicht los, Gott sei Dank. Es gibt das Schulbarometer von der Bosch-Stiftung, es gibt die Telekom-Studie, es gibt mittlerweile alles Mögliche von der GEW angestoßen. Eine der großen Studien war die Studie von Professor Dr. Klaus Scharschmidt, die sogenannte Potsdamer Lehrerstudie. Veröffentlicht wurde sie Ende 2006, Anfang 2007 und basiert auf einer Studienbeobachtung über 4 Jahre von vielen tausend Lehrkräften bezüglich deren beruflichen Stresserlebens, ganz konkret arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster. Da wurden also ganz verschiedene Fragebögen über wiederkehrende Zeiträume ausgegeben an eine breite Gruppe von Lehrkräften, Tausende aller Geschlechter und Schulformen und davon abgeleitet wurden bestimmte Bewältigungsmuster, Verhaltens- und Erlebensmuster. Resultat waren 4 Muster, nämlich der Typ G wie Gesundheit, der Typ S wie Schonung, der Typ A, da haben wir ihn, A wie Anstrengung und der Typ B wie Burnout. 4 Muster Und da kann man dann hinterher eine Verteilung sehen, wie viel Anteil hat welches Muster an der Ganzheit von Lehrkräften. Ich gehe da jetzt oberflächlich drauf ein. Wenn du einen Deep Dive haben willst, dann, wie gesagt, hör in die Folge 85. Worauf hat man denn geschaut, um zu ermitteln, welches Bewältigungsmuster eine Lehrkraft hat? Man schaute auf 11 verschiedene persönliche Eigenschaften, die in 3 Themenkomplexe aufgeteilt waren, nämlich der Themenkomplex Engagement, der Themenkomplex Widerstandskraft und der Themenkomplex Emotionen. Zu Engagement gehörte: Wie hoch ist die Bedeutsamkeit der Arbeit für diese Person? Wie hoch ist ihr beruflicher Ehrgeiz? Wie hoch ist ihre Verausgabungsbereitschaft? Und wie hoch ist ihr Perfektionsstreben? Zum Thema Widerstandskraft wurde geschaut, wie hoch ist ihre Distanzierungsfähigkeit? Wie ausgeprägt ist die Resignationstendenz bei Misserfolg? Wie gut ausgeprägt ist die offensive Problembewältigung? Und wie gut ausgeprägt ist die innere Ruhe und Ausgeglichenheit? Und beim letzten Themenkomplex hat man geschaut, wie ist das Gesamterfolgserleben im Beruf? Wie ist die Gesamtlebenszufriedenheit? Und wie ist das Erleben sozialer Unterstützung? Jetzt kannst du dir vorstellen, dass man jeden dieser 11 Eigenschaften eine eigene Skala von 1 bis 10 zuordnet. Und auf dieser Skala kann man dann schauen, wie ausgeprägt ist das. 10 ist extrem ausgeprägt, 1 ist extrem gering. Und so ließen sich 4 verschiedene Muster davon ableiten. Ich spoilere schon mal. 2 dieser Muster sind Risikomuster, also gesundheitliche Risikomuster von Personen, die Eigenschaften und Erlebensmuster mitbringen, die eher voraussagbar machen, dass diese Person einen Burnout erleiden könnte oder wird. Und 2 Muster sind eher Gesundheitsmuster. Jetzt gehe ich kurz diese Muster durch. Wie gesagt, selbst bestimmen kannst du das in Folge 85. Wir haben da zunächst das Gesundheitsmuster G. Das sind Personen, die sind gesund und leistungsbereit, haben ein hohes, aber nicht überhöhtes berufliches Engagement und das Ganze ist verbunden mit Widerstandsfähigkeit und Wohlbefinden. Kennst du vielleicht in deinem Kollegium, da gibt's so vereinzelte Männer oder Frauen, die können irgendwie nichts umhauen, ne? Die sind meistens gut drauf, die machen auch durchaus Karriere, wenn sie das wollen. Ja, und die sind so Stehaufmännchen. Dann gibt es das Muster S, wie Schonung. Das sind Personen, die sich vor Belastung schützen, geringes Engagement zeigen, gleichzeitig auch widerstandsfähig sind und ein relatives Wohlbefinden aufweisen, wobei das vielleicht auch nicht immer so war bei diesen Personen. Ein geringes Engagement weist häufig erstmal darauf hin, dass das ein Rückzug aus unbefriedigenden Arbeitsverhältnissen ist. Kennst du ja auch den Spruch, so, ich habe mir lang genug den Arsch aufgerissen, ich mache jetzt hier nicht mehr Korrekturen in den Abendstunden. Oftmals sind das aber ja nicht Kollegen, die gesunde Grenzen setzen, sondern das sind Kollegen, die sich auf dem Engagement von anderen ausruhen. Also das sind die Ersten, die auf den Lehrerparkplatz sprinten nach dem letzten Gong. Das sind die, die bei Konferenzen nicht dabei sind oder ja auch einfach mal bestimmte Thementage, Schulfeste schwänzen. Einfach Leute, die unseren Berufsstand, den Ruf verleihen, den er ja leider hat, fälschlicherweise, weil jeder kennt so einen Lehrer oder so eine Lehrerin und schließt dann fälschlicherweise darauf, dass der gesamte Berufsstand so jemand ist, der die Eier schaukelt im Beamtenstatus. Die kennen wir also. Vielleicht kennst auch du die aus deinem Kollegium. Wir sind uns vielleicht einig, dass diese Person jetzt nicht unbedingt gesundheitlich gefährdet ist, auch wenn ihr Lebenswohlbefinden eher auf einem Kompromiss beruht. Dann gibt es das Risikomuster A, wie Anstrengung. Das sind Personen, die weisen ein überhöhtes Engagement auf bei Einschränkung in der Widerstandsfähigkeit und im Wohlbefinden und die auch regelrecht erholungsunfähig sind. Also auch nach 6 Wochen Sommerferien bist du in der 2. Schulwoche wieder am Limit. Und das ist das Muster, das ich heute bespreche, denn ich kann Glaskugel lesen. Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts werden wohl Typ A sein. Denn du brauchst ja einen gewissen Leidensdruck, um dich mit Alternativen zum Lehrberuf zu befassen. Und viele von euch haben ein ganz hohes Berufsethos und fühlen sich wenig wertgeschätzt. Auch das ist ein typisches Merkmal von Risikomuster A. Die Aussage, es mangelt mir an Wertschätzung. Dafür gibt es den Begriff Gratifikationskrise. Warum mangelt es nämlich dem Typ A insbesondere an Wertschätzung? Weil er oder sie sich auch insbesondere verausgabt und die Grenzen nicht so gesund setzt, wie es sein müsste, um langfristig gesund zu bleiben in diesem Beruf. Und dann gibt es das Risikomuster B wie Burnout. Das sind Personen, die ein verringertes Engagement aufweisen, bei deutlichen Einschränkungen in der Widerstandsfähigkeit und im Wohlbefinden, hohe Resignationstendenz haben und eigentlich unter chronischer Erschöpfung leiden. Auch diese Personen hast du vielleicht hier und da im Lehrerkollegium vor Augen. Das sind Personen, die auch wahrscheinlich die meisten Krankheitstage haben, denn Muster-A-Typen weisen sich auch dadurch aus, dass sie durch ihr hohes Berufsethos sich auch krank zur Schule schleppen. Okay, also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Zwischennuancen, aber diese 4 Typen waren Ergebnis der Potsdamer Lehrerstudie. Jetzt kannst du innerlich mal raten, wie diese Typen denn wohl verteilt sind. Ich kann dir auch schon sagen, Männlein zu Weiblein, beziehungsweise divers wurde nicht erhoben, ehrlicherweise in der Studie, aber männlich-weiblich wurde erhoben. Da gibt es deutliche Geschlechterunterschiede und da wurden dann immer Quersummen draus gebildet. Muster G wie Gesundheit. Was glaubst du, wie viele sind das auf 100? 17% sind das. Und bei Frauen nur 14%. Also es gibt ganz wenige Frauen mit dem Gesundheitsmuster G. Schonungsmuster S, 23%. Es gibt deutlich mehr Männer mit Schonungsmuster S. Risikomuster A, 30%. Fast ein Drittel aller Lehrkräfte sind Risikomuster A. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster. Bei Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts würde ich sagen, es sind vielleicht 80% Risikomuster A. Ist einfach nur eine Einschätzung. Ich schließe da mal aus meiner Kundengruppe und Kundinnengruppe. Da würde ich sagen, da sind es 80-90% Muster A. Muster S würde nie zu mir kommen. Muster Schonung hat ja kaum Leidensdruck. Warum sollen die sich verändern? Muster B meldet sich ganz oft bei uns zum Erstgespräch. Und wenn wir das irgendwie im Erst- und Zweitgespräch realisieren, dass diese Person akut gesundheitsgefährdet ist, dann beraten wir diese Person auch erstmal zu therapeutischen und medizinischen Maßnahmen. Denn Risikomuster B-Personen in der Krise sind nicht coachbar, weil es einfach dafür kein Handwerkszeug gibt. Da ist die Stabilität einfach noch nicht gegeben. Oftmals haben wir Personen, die nach 1 oder 2 Jahren wieder bei uns anklopfen, vielleicht in einer Tagesklinik waren oder in einem längeren stationären Aufenthalt und sich in eine Stabilität zurückgekämpft haben, wo man wirklich auf ein solides Fundament zurückgreifen kann und dann gemeinsam im Coaching nach Alternativen schauen kann. Aber Risikomuster B haben wir einfach ganz, ganz selten im Coaching. Muster G haben wir gelegentlich im Coaching. Da geht es dann wenig um so Psychoedukation und um Persönlichkeitsentwicklung und Grenzen setzen. Da geht es oft sehr pragmatisch und schnell an die Berufsalternativen. Oft sind das aber auch Personen, die eher im Lehrberuf verbleiben und sich ein Side-Business aufbauen. Also Risikomuster A haben wir super, super viel im Coaching und deswegen machen wir diese Folge. Ich sage jetzt einfach mal, viele von euch sind das, aber schau da bitte nochmal differenziert hin in der Folge 85. Wie gesagt, 30% Risikomuster A und wie viele bleiben dann für Risikomuster B? 29%. Shocking, oder? Fast gleich hoch verteilt Risikomuster A und B im Lehrberuf. Und es gibt natürlich auch Fluktuationen vom A-Muster ins B-Muster. auch vom S-Muster ins B-Muster und so, ne? Aber es gibt wenig Rückfluktuation ins G-Muster, wie Gesundheit. Ist sehr interessant, diese Studie, die wurde auch neu aufgelegt in den 2010er Jahren für einen Schulpsychologie-Kongress und da hatte sich das eigentlich eher noch zugespitzt, also eine Wegverteilung von den Gesundheitsmustern hin in die Risikomuster. Ich habe dir ja gerade 11 Eigenschaften genannt, die gemessen wurden bei diesen Personen und anhand derer die Muster dann abgeleitet wurden. Und ich gehe mit dir jetzt nur rein in das Muster A. Da haben wir diese 11 Eigenschaften und stell dir dann eine Skala vor von 1 bis 10, beziehungsweise in der Studie haben sie jetzt halt 1 bis 9 gemacht, egal. Stark ausgeprägt, schwach ausgeprägt. Und ich gehe mit dir jetzt jedes einzelne Kriterium durch für den Typen A und sag dir, wie der ausgeprägt ist. Auf einer Skala von 1 bis 9 in diesem Fall. Ja? Bedeutsamkeit der Arbeit. 8. Extrem hoch ausgeprägt. Mit am höchsten, gemeinsam mit dem Typen G wie Gesundheit. Beruflicher Ehrgeiz, Mittelfeld. 6. Verausgabungsbereitschaft, 8. Und damit am höchsten von allen Lehrergesundheitstypen. Perfektionsstreben, überdurchschnittlich auf 7. Distanzierungsfähigkeit, 2. Und damit am geringsten ausgeprägt zwischen allen Lehrergesundheitstypen und das mit Abstand. Resignationstendenz bei Misserfolg. Oberer Durchschnitt 6. Offensive Problembewältigung, auch oberer Durchschnitt 6. Innere Ruhe und Ausgeglichenheit, unterdurchschnittlich 3. Gemeinsam auf dem gleichen Wert wie das Risikomuster B. Erfolgserleben im Beruf, leicht überdurchschnittlich bei 6. Wäre ja auch schlimm, wenn sich diese ganze Verausgabung gar nicht niederschlägt im Erfolgserleben im Beruf. Lebenszufriedenheit, unterdurchschnittlich bei 4. Erleben sozialer Unterstützung, leicht unterdurchschnittlich, auch bei 4. Es gibt da also einiges, was so Mittelfeldspannbreiten sind, aber was absolut ins Auge fällt und das Risiko A-Muster charakterisiert, ist die extrem hohe Bedeutsamkeit der Arbeit, also das hohe Arbeitsethos. Ich definiere mich extrem darüber, eine gute Lehrkraft zu sein. Extrem hoch ist die Verausgabungsbereitschaft, also ich sehe überall, was getan werden muss und das tue ich auch, koste es, was es wolle, sei es sogar meine eigene Gesundheit. Hoch ist auch das Perfektionsstreben, was auch oft mit einem geringen Selbstwertgefühl korreliert. Denn Perfektionsstreben ist oft eine Überkompensation für ein Nicht-Genug-Sein-Gefühl. Es gibt eine deutlich unterdurchschnittliche Distanzierungsfähigkeit. Also ich nehme das alles sehr persönlich, ich kann nicht Nein sagen. Ja, dann ist viel Mittelfeld und dann ist die innere Ruhe und Ausgeglichenheit wieder unterdurchschnittlich. Das macht das Risikomuster A aus. Also, ich hänge mich mega rein, das alles ist super wichtig für mich. Ich mache das alles auch top gut. Aber wenn es mal nicht so läuft, dann haut mich das auch total zurück. Ich nehme es persönlich, ich bin beleidigt, ich kann mich kaum wieder aufrappeln. Ich fühle mich sowieso zu wenig wertgeschätzt. Oh, und ich komme irgendwie auch gar nicht runter. Selbst wenn ich mal frei hatte, ich komme irgendwie auch gar nicht runter. Das ist Typ A. Klingt jetzt böse? Ich hoffe nicht. Ich bin auch Typ A gewesen. Heute arbeite ich in einem ganz anderen Beanspruchungsprofil und ich habe mich auch schon sehr weiterentwickelt. Ich habe so meine Themen, aber ich bin definitiv nicht mehr Risikomuster A. Kann man sich also rauslösen. Aber wir sind uns vielleicht einig, es ist ja sauschwierig, sich aus diesem Muster zu lösen, wenn du in einem beruflichen Setting bist, was dir ständig alle Fallen der Welt aufstellt, damit du in deine Muster reintappst. Es ist einfach unfassbar schwer, aus diesem Muster rauszukommen, in einem so komplexen Überbeanspruchungsprofil wie dem Lehrberuf mit so viel Sozialkontakten und so viel Konfliktpotenzial. Wie willst du da aus deinem Risikomuster rauskommen? Du snappst doch natürlich immer wieder in antrainierte Verhaltensweisen. Klar, du kannst da an dir arbeiten und dir diese Muster bewusst machen. Wir haben nicht umsonst auch einen gewissen Anteil von Kundinnen und Kunden, die sich für einen Verbleib im Lehrberuf entscheiden und dazu lernen, wie sie in Stresssituationen reagieren können, dazu lernen, wie sie sich gesund halten können. Dazu haben wir auch ein erweitertes Angebot in unserem Coaching mittlerweile mit einem Psychotherapeuten, der zum Thema Resilienz mit unseren Kundinnen und Kunden arbeitet, zum Beispiel Schlagfertigkeit, Grenzen setzen, Regeneration, Körperarbeit, ne, das ist Teil unseres Angebots. Ja, aber es ist einfach wahnsinnig schwer, wenn das Setting grundsätzlich so herausfordernd ist. Und wir gemeinsam haben jetzt mit dieser Kundin überlegt, welches Setting bräuchte es denn, damit man gar nicht so in seine Fallen reintappt. Ich habe jetzt 5 Punkte für dich, die im Außen erfüllt sein sollten, also die in dieser Arbeit angelegt sein sollten, beim Arbeitgeber und in dieser Rolle angelegt sein sollten. Und ich habe 5 Punkte, die eigene Entwicklungsaufgaben sind. Denn hey, let's face it, es gibt eigene Entwicklungsaufgaben. Wenn man sich zum Beispiel überhaupt nicht regenerieren kann, dann müsste man schon hinschauen, dass man da zum Beispiel Techniken erlernt. Ne? Wir gehen jetzt erstmal auf die Parameter im Außen. Was muss eine Jobalternative haben, damit ein Typ A dort gesund und glücklich sein kann? Das muss aus meiner Sicht zum Beispiel die Sinnorientierung dieser Berufsalternative sein. Diese Tätigkeit sollte als bedeutsam empfunden werden, denn hey, Typ A hat einfach ein hohes Berufsethos und ist sehr, sehr wertegeleitet. Man muss da auf seine persönlichen Werte gucken und diese auch ermitteln, was wir mit unseren Kundinnen und Kunden tun. Und nicht selten führt der Weg in den Non-Profit-Bereich und bleibt im Bildungs-, Sozial- oder Gesundheitswesen oder geht in den Bereich Nachhaltigkeit oder manchmal führt es auch ganz weit davon weg, Tech-Branche. Aber trotzdem ist es oftmals irgendein Aufhänger, warum diese Arbeit als bedeutsam empfunden wird. Fokus ist also und Voraussetzung ist, dass man seine persönlichen Werte kennt und dass dieser zukünftige Beruf einen ganz hohen Match hat mit den persönlichen Werten und dass diese Tätigkeit als sinnhaft empfunden wird. Der zweite Punkt ist Gestaltungsfreiheit. Arbeitsfelder, die eigenständiges und engagiertes Handeln ermöglichen, ohne ständige Überforderung oder Micromanagement durch Fremdbestimmungen. Viele Lehrkräfte sind so in akuter Überlastung und da fällt nicht selten der Satz, ach, ich würde mir so einen ganz simplen, repetitiven Beruf ohne Menschenkontakt wünschen. Vielleicht einfach in so einem Amtszimmer im Hinterstübchen, wo ich nur noch Aktenvorgänge abstemple. Ich kann verstehen, das ist aus einem Fluchtimpuls und man will erstmal sich abschotten vor sozialer Interaktion und man will eine maximal unkomplexe Tätigkeit ausüben. Aber ich kann dir schon mal voraussagen, das wird dich nicht zufrieden machen. Das kann vielleicht erstmal dazu beitragen, dass du überhaupt runterkommst von deiner Palme, aber auch nicht so richtig. Lehrkräfte vom Typus A brauchen eine gewisse Gestaltungsfreiheit und Autonomie. Natürlich auch, um einen Schutzraum auszubauen, sich vor bestimmten Dingen abzuschotten, zu schützen, aber auch ihr Sinnempfinden hochzuhalten, ihre Motivation hochzuhalten und einfach ihr Engagement zu gewährleisten. Punkt 3, klare Rollen und Strukturen. Und das ist das A und O, damit nicht du ständig die Person bist, die jede Grenze für sich definieren und verteidigen muss, sondern damit das in deiner Rolle schon angelegt ist. Also Berufsumfelder, in denen Zuständigkeiten transparent geregelt sind. Berufsfelder, in denen Konflikte lösbar sind. Auch durch Hierarchie im Übrigen, wo Perfektion zwar gewertschätzt wird, aber nicht vorausgesetzt wird. Das sind Berufe mit klarer Rollenbeschreibung und klarer Zielerwartung und messbaren Kriterien zur Zielerreichung. Das ist ja im Lehrberuf überhaupt nicht der Fall, dass deine Rolle klar definiert ist. Du bist zwar ausgebildet für deine Fächer, aber da wird ja auch immer drüber geklagt, du bist eigentlich Sozialpädagoge, Psychiater, Reiseverkehrskauffrau und Streetworker und was weiß ich noch alles, alles in einem, steht ja auch nirgendwo, für was du eigentlich jetzt zuständig bist und für was du nicht mehr zuständig bist. Das Einzige, was du weißt, wenn du es nicht machst, macht's keiner. Und das ist toxisch für Personen, die ihre Grenzen nicht klar setzen können, denn du gehst natürlich ständig über deine eigenen Grenzen hinaus, denn Bedarf ist immer. Für Bedarf ist Schule ein Fass ohne Boden und du gibst rein, du gibst rein, du gibst rein. Das ist überhaupt nicht in jedem Beruf so. Es gibt einen Arbeitsvertrag mit einer Rollenbeschreibung und sehr entlastend sind im Übrigen auch Hierarchien. Lehrkräfte sind ja total hierarchieverprellt durch den öffentlichen Dienst, ne? Und dann gibt es irgendwie die A13er und die A14er und die A15er und die A12er und dann gibt es die Älteren und die Jüngeren nach Senioritätsprinzip und so. Man will möglichst flache Hierarchien. Wie oft höre ich, dass jemand flache Hierarchien will? Mach dir aber klar, bei flachen Hierarchien sind Zuständigkeiten nicht geklärt. Das ist Konfliktpotenzial. Es ist schon nicht ganz schlecht, wenn es klare Zuständigkeiten gibt, wo du auch Themen eskalieren kannst nach oben, wo du weißt, ah okay, das darf ich gar nicht entscheiden, das kann ich nicht entscheiden, da muss ich meinen Vorgesetzten mit zu Rate ziehen. Also von daher, denk mal nicht nur in flachen New Work Strukturen und Start-up Strukturen, wo der Billardtisch steht und alle saufen von morgens bis abends Mate. Das ist für eine Person mit dem Muster A auch nicht heilsbringend. Es ist schon ganz gut, wenn man weiß, wo ist die Grenze meiner Rolle und wo fängt des anderen Rolle an. Und da können auch Hierarchien eine Rolle spielen. Wichtig ist, die Zuständigkeiten sind geklärt, das Ganze ist transparent, du weißt, wo dein Tanzbereich ist. Klare Rollen und Strukturen. Punkt 4, soziale Unterstützung. Suche ArbeitgeberInnen und Rollen und Bereiche mit etabliertem Teamwork. Etabliertes Teamwork wirkt nämlich belastend auf dich, wenn du Typ A wie Anstrengung bist. Denn Typ A-Personen haben häufig das Gefühl, alles alleine stemmen zu müssen, was man ja in Schule auch oftmals muss. Und Teamstrukturen sind nicht an allen Schulen gut etabliert. Und es gibt tolle Synergieeffekte, aber in deren Genuss kommst du halt an vielen Schulen nicht. Typ A-Personen fühlen sich ohnehin schon häufig alleine verantwortlich. Also kann ein gut funktionierendes Team, in dem klare Rollen und Aufgabenverteilungen existieren, den Druck reduzieren. Wenn du die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen kannst oder sich die Verantwortung verteilt, dann musst du dich eben nicht mehr für alles zuständig fühlen. Außerdem bedeutet in einem funktionierenden Team zu arbeiten auch emotionale Unterstützung. Typ A-Personen erleben ja oft einen hohen inneren Druck, weil sie sich selbst von innen stark antreiben und eben wenig Raum für Fehler und Schwäche sich selbst erlauben. Und in einem unterstützenden Team kann man als solch eine Person halt emotionale Rückendeckung erfahren durch KollegInnen, die Verständnis zeigen, motivieren oder zuhören. Und das hilft natürlich, Stress zu regulieren, wenn man gut eingebunden ist. Außerdem hast du in einem gut funktionierenden Team die Möglichkeit, Feedback zu erhalten und deine Perspektive zu wechseln, weil als Typ A-Person neigst du oft dazu, dich in deiner eigenen Sichtweise zu verfangen, in deinem eigenen Tunnelblick und dann deine hohen Ansprüche an dich selbst eben nicht zu hinterfragen. In einem Team, das dir regelmäßig Feedback gibt, in dem man offen kommuniziert, kann man lernen, seine Ansprüche zu relativieren oder überhaupt erst zu raffen, dass man übersteigerte Ansprüche hat und eine andere Perspektive einnehmen. Es kann also helfen, unrealistische Erwartungen an sich selbst zu reduzieren. Außerdem hilft ein Team natürlich bei gemeinsamer Problemlösung. Man versucht halt als Typ A oft, jedes Problem alleine zu lösen, auch wenn es eigentlich viel zu komplex oder zeitaufwendig ist. In einem Team kann man Probleme adressieren, gemeinsam angehen. Das ist nicht nur effizienter, sondern nimmt eben auch die Last der Verantwortung. Ja, und man kann lernen, Dinge zu delegieren in einem Team. Denn es gibt andere, denen man Aufgaben abgeben kann. Du kannst nicht alles am besten erledigen. Ein Team, das Vertrauen und Kompetenz in sich vereint, kann auch helfen, dass du diese Haltung überwindest und erkennst, dass Delegieren dich entlasten kann und du dich auch nicht schuldig fühlen musst, wenn du delegierst. Zweifelsfall wird die Arbeit sogar besser erledigt, wenn du delegierst. Somit schützt dich die Arbeit in einem gut funktionierenden Team vor Überforderung. Und letzter Punkt, zwischenmenschliches Beanspruchungsprofil runtersetzen. Das heißt, du solltest vermeiden, in operative soziale Kontaktberufe zu gehen. Was ist ein Kontaktberuf? Das sind natürlich Berufe, in denen Kontakt besteht, ne? Also intensive, regelmäßige Interaktion mit anderen Menschen. Der Fokus liegt dabei eben auf der zwischenmenschlichen Kommunikation und auch der Beziehungsgestaltung. Letztlich könnte man ja sagen, naja, eine Kassiererin oder ein Kassierer in einem Supermarkt hat ja auch wahnsinnig viel Kontakt. Ist das jetzt ein Kontaktberuf? Nein, es geht nicht um die Qualität der sozialen Beziehungsgestaltung, wenn du Ware übers Band ziehst. Es geht um einen kurzen Austausch von Ware gegen Geld, ne? Das heißt, die Arbeit in Kontaktberufen erfordert ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktlösungsstrategien und ist eben auch mit hohen emotionalen und psychischen Belastungen verbunden. Es gibt Bedürfnisse, Erwartungen, Emotionen anderer Menschen. Es gibt Ziele, Hoffnungen, Träume, Lebensperspektiven, gerade im Lehrberuf. Auch die der Eltern, die da auf den Schultern der Kinder sitzen, so rein in der Vorstellung, die auch wiederum Hoffnungen für ihr Kind projizieren auf den Lernprozess. Und all das macht die soziale Interaktion ja hochkomplex. Beispiele sind natürlich Lehrkräfte, das sind Personen in Kontaktberufen, Pflegekräfte, medizinisches Fachpersonal. Wir haben zum Beispiel mal einen Kunden gehabt, natürlich Lehrer, der hatte ein Business, beziehungsweise er hat es, er baut es gerade auf, er arbeitet in diesem Business für Selbstverteidigung in Pflegeberufen. Personen werden gebissen, angespuckt, rassistisch beleidigt. Also das ist das, was ich unter Kontaktberuf meine, ne? Das haben natürlich auch ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen, SozialarbeiterInnen, ErzieherInnen, bei der Polizei, in der Seelsorge. Diese Art von Berufe, die solltest du aus meiner Sicht eher meiden. Das soll gar nicht böse klingen. Diese Berufe sind natürlich hochgradig ehrenwert und es sind die Berufe, die unsere Gesellschaft braucht. Gleichzeitig musst du dich nicht berufen fühlen, solch eine Rolle auszuführen, wenn sie dir nicht gut tut. Nur weil du vielleicht hochgradig empathisch bist, eine hohe soziale Kompetenz hast, eine hohe Kommunikationsfähigkeit und Konfliktlösungsfähigkeit. Nur weil du das theoretisch kannst, musst du das nicht tun. Es wird von außen dann immer gesagt, ach wie schade, dass du das nicht machst und du kannst das doch so gut. Dann definiert man sich darüber, ja, ich bin jemand, der das gut kann. Ich habe einen moralischen Auftrag, das dann auch zu tun. Das ist ja ein wertvoller Beruf. Und die Rollen Erzieherin, Sozialarbeiterin oder sowas, das sind ja alles ganz wertvolle Rollen. Ja, aber ist das jetzt der Weg für dich? Wenn du doch Schwierigkeiten hast, Grenzen zu setzen, wenn du Dinge eher im Alleingang machst, wenn du einen riesigen Anspruch an dich hast, das sind doch die Berufe, in denen es vorprogrammiert ist, dass du in gesundheitliche Probleme kommst. Nur weil es edle, nützliche, sinnvolle Berufe sind, musst du dich dadurch nicht selbst in deinem Wert erhöhen, dass du sie ausführst. Wir haben ja schon mal über Helfersyndrom gesprochen und wie Menschen helfen einen ja auch erhöhen kann in einem nicht stabilen Selbstwertgefühl. Und du darfst dir die Erlaubnis geben, dich von einem Kontaktberuf zu verabschieden, wenn du merkst, ich tappe in Muster, die mich zerstören, in denen ich mich selbst zerstöre. Klar, man kann an sich arbeiten, aber es gibt einfach Settings, in denen ist das super schwer. Und hier ist es vorprogrammiert, dass du nicht aus deinen Mustern rauskommst. Ich will damit keinen Abgesang auf Kontaktberufe machen, aber ich möchte dich einfach mal anregen, das zu überdenken, ob du dir vielleicht noch eine innere Erlaubnis geben musst von diesem ganz edlen, wertvollen, aber für dich ultimativ zerstörerischen Beruf Abstand zu nehmen und einfach den Platz frei zu machen für jemanden, der das besser wegsteckt als du. Du darfst es dir einfacher machen. Du darfst in einem Beruf arbeiten, wo du nicht jeden Tag mit den ultimativsten Lebensthemen anderer Menschen konfrontiert bist. Du darfst auch einfach einen funktionalen Beruf machen, in dem es um Waren- oder Dienstleistungsaustausch geht. Und trotzdem machst du einen guten Job. Und trotzdem bist du wertvoll als Mensch. Und trotzdem ist dein Job zu was nützlich. Trotzdem kann er sinnvoll sein. Diesen Gedanken möchte ich dir nur mitgeben. Für den Fall, dass ich damit ein Thema berührt habe bei dir. Ich fasse es nochmal zusammen. 5 Faktoren, die ein zukünftiger Beruf erfüllen sollte, allein vom Setting und der Rolle und der Art des Arbeitgebers und dessen Arbeitskultur her, also in deinem Außen. Das ist kein Einflussbereich von dir, sondern einfach ein Biotop, in das du dich hineinpflanzen solltest, damit du überhaupt eine Chance hast, an dir zu arbeiten, weil das Setting grundsätzlich es ermöglicht, weil da Stützstrukturen da sind. Das ist Punkt 1, die Sinnorientierung. Die Arbeit sollte für dich definitiv bedeutsam sein. Punkt 2, die Gestaltungsfreiheit. Du brauchst die Möglichkeit, eigenständig zu handeln, eigenständig Entscheidungen zu treffen, um dein Engagement auch dauerhaft hochzuhalten. Es braucht aber für deinen Schutz klare Rollen und Strukturen und es braucht ein etabliertes Teamwork. Denn das sind wahnsinnig entlastende Strukturen für Personen, die neigen, ihre Grenzen nicht zu kennen und alles im Alleingang zu tun und sich darüber dann auch noch aufzuwerten. Und ich würde dir raten, einen Job zu wählen, in dem das zwischenmenschliche Beanspruchungsprofil runtergesetzt ist. Das sind die Dinge alleine aufgrund der Rollenbeschreibung, die du vielleicht eher suchen solltest als Typ-A-Person. Und dann gibt es natürlich übergeordnete Entwicklungsaufgaben für dich, die ich auch schon mehrfach angesprochen habe. Denn ich bin mir sicher, du möchtest ja auch an deinen Themen arbeiten. Die Themen, die nämlich so Extremausschläge auf der Skala sind, so dass man so ein extrem hohes Arbeitsethos hat und überhaupt nicht mehr runterkommt und so, ne? Von daher, es muss auch darum gehen, deine Distanzierungsfähigkeit zu stärken, zum Beispiel durch das Erlernen von Selbstregulationstechniken, durchaus im Rahmen von Körperarbeit. Vielleicht hilft da auch Psychotherapie. Psychotherapie ist aber natürlich etwas, da braucht man eine psychopathologische Indikation. Psychotherapie ist nichts, was gesunde Menschen bekommen. Es ist etwas, das für dich passt, wenn du eine Symptomatik von Krankheitswert entwickelt hast. Aber mit TherapeutInnen kann man super an seiner Distanzierungsfähigkeit arbeiten. Sofern du selber sagst, ja, ich brauche aber ehrlich gesagt keine Therapie. Du kannst das natürlich auch im Rahmen von Coaching, im Rahmen von Mentoring, so wie wir es mittlerweile auch anbieten für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zum Beispiel sich für einen Schulverbleib entscheiden. Da haben wir eben niedrigschwellige Angebote von einem Psychotherapeuten, wo man an diesen Dingen arbeiten kann. Du solltest als zweites deine innere Ruhe und Erfolgserleben fördern. Das heißt, Self-Care-Routinen etablieren, gezielte Reflexion über Erfolge. Denn deine Wahrnehmung hat sich wahrscheinlich schon durch einen kognitiven Bias eingependelt auf negative Wahrnehmungsmuster. Es gibt natürlich das Positive in deinem Alltag, aber um das überhaupt wieder mitzuschneiden, braucht man da schon eine Reflexionsroutine. Es geht also wirklich darum, dass du deine Routinen veränderst. Es geht auch darum, dass du an dritter Stelle Resignationstendenzen anders begegnest, zum Beispiel durch eine gesteigerte Fehlertoleranz. Dein Selbstbild, Fixed Mindset, Growth Mindset ist nochmal ein Thema für sich, spielt da eine zentrale Rolle. Oft haben Lehrkräfte nämlich wirklich eine unterirdische Fehlertoleranz, obwohl Fehler zu unserem Kernbusiness gehören, wo keine Fehler, da kein Lernen. Haben Lehrkräfte einen sehr starken inneren Rotstift, auch bei sich selbst. Und das ist natürlich totales Gift für deine eigene Resignation, weil du nimmst ja nur Fehler wahr, die dich in deinem Selbstwert tangieren. Und dein Wert ist nicht unabhängig davon, dass du dich vielleicht mal irrst oder eine Lernerfahrung machst. Das kann helfen, dass man den Fokus auf Ressourcen legt. Was ist dir bereits gelungen? Sowas machen wir zum Beispiel in unserer Coaching-Arbeit. Oder dass man auf körperfokussierte Ansätze geht, wie Yoga, Kurzentspannungstechniken, also progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen oder andere Körperansätze. Wir müssen aus dem Kopf raus, wir Typ A-Typen, denn der Körper verarbeitet viel mehr Informationen in viel dichterer Zeit und er muss mitgenommen werden. Über die Kognition erreichen wir nur einen winzigen Bruchteil unserer gesamten Wahrnehmung. Somit müssen Körperansätze mitgedacht werden. Punkt 4 wäre eine Stärkung des Selbstmitgefühls. Es gibt eine Studie der Universität Halle-Leipzig, die sich auch mit dem Phänomen Abbruch des Lehrberufs bzw. der Lehrkräfteausbildung befasst. Und da spielt der Begriff Selbstmitgefühl eine zentrale Rolle, denn es wurde festgestellt, von den ReferendarInnen, die an Bord bleiben, zeichnen sich die meisten durch ein gut entwickeltes Selbstmitgefühl statt Selbstkritik aus. Also das Gnädigsein mit sich selbst. Auch mal fünf gerade sein lassen können. Und das greift natürlich in das Fehlerbild, es greift aber auch in das Thema Selbstwert. Und dann möchte ich noch einen fünften Punkt der übergeordneten Entwicklungsaufgaben benennen, und das ist der Netzwerkaufbau. Du selbst bist auch in der Verantwortung, gut eingebettet zu sein, das heißt, dir ein gutes Netz zu bauen. Wenn es nicht die Familie ist, dann sind es hoffentlich die KollegInnen oder die Freundinnen und Freunde. Und wenn das nicht da ist, dann kannst du dir einen professionellen Rahmen bauen, ein Mentoring-System oder dich einer Gruppe anschließen, die an beruflichen Herausforderungen arbeitet oder ein Coaching machen, ein Coaching mit einer Gruppeneinbettung, so wie unseres zum Beispiel, um dich zu entlasten, um einen Spiegel zu haben, um Feedback zu bekommen, um sich gemeinsam Challenges zu stellen. Jetzt habe ich für dich einiges definiert, was ein Beruf, eine Berufsalternative, eine alternative Rolle bei einem anderen Arbeitgeber im Außen erfüllen muss und wie du selber an deinen Themen arbeiten kannst. Ich möchte dich jetzt aber nicht aus der Folge lassen, ohne dir tatsächlich jetzt auch noch einiges zu nennen an alternativen Wegen, ohne dir jetzt konkrete Jobtitel zu nennen. Ich habe ja anfangs schon gesagt, der Aufhänger war hier eine Kundin, die diese Frage mit eingebracht hat. Mit dieser Kundin geht die Arbeit natürlich weiter, um passende Ideen für sie einzukreisen, denn es geht ja nicht darum, einfach nur einen Katalog an Jobs jetzt zu nennen. Du weißt ja gar nicht, ob die zu der Person ganz individuell, zu ihrer Qualifikation, ihren Wünschen, ihren Werten, ihren Lebenszielen, ihren Ressourcen, ihrem Zeitrahmen, ihrem Budget und so weiter passen. Von daher, daran arbeiten wir natürlich im Coaching. Und wenn du mit uns im Coaching deinen Weg ermitteln möchtest und auch deine Resilienz stärken, an deinen Typ A-Themen arbeiten, dann kannst du das natürlich mit uns tun. Ich habe gerade gesagt, wir haben die Strukturen dafür. Wir arbeiten auch mit einem Psychotherapeuten zusammen. Du kannst dich bei uns zum kostenfreien Erstgespräch eintragen. Du weißt, das findest du jederzeit über unsere Homepage isabelprobst.de und über den Link in den Shownotes. Da kannst du also gucken, ob du mit uns an diesen Themen und konkreten Alternativen oder deinem Resilienzweg in Schule weiterarbeiten willst. So, ich habe gesagt, ganz konkrete Rollen kann ich hier nicht nennen, aber ich kann dir Berufe einkreisen, die das wahrscheinlich erfüllen. Needless to say, es kommt auf den ganz bestimmten Betrieb an, denn es geht ja auch viel um Arbeitskulturen. Du weißt nicht, ist dein Team etabliert? Das stellt man dann fest im Rahmen eines Bewerbungsprozesses, ne? Du hast also die Parameter im Hinterkopf, aber Bereiche, in denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du gute Bedingungen für dich als A-Typ vorfindest. Die möchte ich dir jetzt nennen. Das könnte zum Beispiel das Projektmanagement sein. A-Typen lieben es, Ziele zu definieren, Fortschritte zu überwachen, Ergebnisse zu erzielen. Und im Projektmanagement kannst du diese Fähigkeiten und auch deinen Ehrgeiz nutzen, während du gleichzeitig auch Verantwortung an Teammitglieder delegieren musst. Das ist Teil der Rolle. Du könntest dich auch für Berufe im außerschulischen Bildungsbereich interessieren. Da bist du weg vom Kontakt. Zum Beispiel im Bildungsreferententum. Da kannst du deine organisatorischen Fähigkeiten nutzen, aber auch deine inhaltliche Expertise, ohne direkt in der täglichen Unterrichtsarbeit zu stecken. Es gibt hier viel Raum für strategische Planung, viel Rückzugsraum. Du bist nicht ständig in irgendwelchen Seminaren und somit hast du Raum für Struktur und freie Zeiteinteilung und Zielorientierung. Du könntest Berufe in der IT und Technologie anstreben, so wie es einige unserer Kundinnen und Kunden tun, die sich weiterbilden im Bereich Data. Und dann könnte man zum IT-Projektleiter werden. In der IT gibt es viele Berufe, für die du jetzt nicht unbedingt coden musst. Berufe, die strukturierte Arbeitsprozesse beinhalten, klare Zielsetzungen bieten und wo du deine Effizienz und Zielorientierung nutzen kannst, um Projekte zu steuern, um komplexe Probleme zu lösen. Vielleicht arbeitest du ja auch in einem Bereich des Trainings oder des Vertriebs, wo deine kommunikativen Kompetenzen gefragt sind. Aber es geht eben nicht um Lebensthemen. Es geht letztlich um eine Dienstleistung, Software as a Service oder um Hardware. Ja, und da bleibt die Kirche im Dorf dann doch in der Kommunikation im Alltag. Du könntest das Berufsfeld Personalmanagement anstreben, A-Personen organisieren gerne, nehmen gerne Verantwortung auf sich und sind schon auch gerne im Dialog mit Menschen, nur jetzt vielleicht nicht unbedingt immer übers Eingemachte. Du kannst dort Strategien entwickeln, MitarbeiterInnen fördern, durchaus auch in ihren Talenten fördern, also im Bereich Learning and Development, wie es so schön heißt, und eben gleichzeitig in einem Team arbeiten, das dich unterstützt. Verschwistert mit dem Bereich Personalmanagement ist der Bereich Coaching und Training. Coaching ist nicht immer Live-Coaching. Wenn jemand in seinem Leben gerade eine harte Phase hat, Coaching in der freien Wirtschaft ist meistens Führungskräfteentwicklung, Learning and Development eben. Es geht also darum, Kompetenzen weiterzuentwickeln, Menschen zur Führung zu befähigen oder Menschen in eine Richtung zu fördern, in der sie effektiver arbeiten können. Im Coaching kannst du deine Empathie und deine Kommunikationsfähigkeit nutzen. Du arbeitest oft mit Einzelpersonen oder Gruppen, kannst selbstständig arbeiten, aber jetzt nicht unbedingt als Selbstständiger. Es gibt auch Coaching und Training in Anstellungen, selten, aber da muss man halt die Nischen auftun, was wir mit unseren Kunden tun. Und gleichzeitig kannst du von etablierten Strukturen in der Zielfirma profitieren. Oder du könntest in den Bereich Marketing gehen oder in den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Was beide Bereiche gemeinsam haben, ist, dass du eine hohe Kommunikationsfähigkeit und Zielorientierung brauchst, auch eine hohe Kreativität, um strategische Kampagnen zu entwickeln und umzusetzen, um Verkaufsziele zu erreichen. Gleichzeitig arbeitet man da oft im Team und unterstützt und entlastet sich da gegenseitig. Das ist jetzt natürlich alles nicht erschöpfend, aber nur um dir den Ausblick zu geben, natürlich gibt es ohne Ende Rollen für dich. Alleine wegzukommen von einem Kontaktberuf halte ich für einen Gamechanger. So wertvoll Kontaktberufe sind und vielleicht werden vereinzelt auch A-Typen in diesen Sparten glücklich. Wir haben auch durchaus Kundinnen und Kunden, die gehen in den Erzieherbereich. Das heißt, die gehen in Kita. Und da kann ich dich teilhaben lassen an einer E-Mail, die ich letzte Woche bekommen habe von einer lieben alten Kundin. Naja, alt ist sie nicht, aber wir haben vor einiger Zeit zusammengearbeitet, nämlich vor 4 Jahren. Und sehr viele unserer Kundinnen und Kunden sind uns auch über die Zusammenarbeit hinaus verbunden, schreiben uns, wo es sie hin verschlagen hat, wie es ihnen aktuell geht und so auch diese Kundin. Sie schreibt mir, nun möchte ich dir kurz erzählen, wo ich gelandet bin. Mein Wunsch mit Kindern statt wie im Lehramt gegen sie zu arbeiten, hat sich nach dem Lehramt immer mehr gefestigt. Leider wurde mir mit meinem Studienabschluss, Lehramt Haupt- und Realschule Deutsch und Ethik, ausschließlich eine Qualifikation für Lehre oder Wissenschaft mitgegeben, also die Möglichkeit, lebensfremde Inhalte zu vermitteln oder zu zerreden. Nicht mein Ding. Ich habe mich dazu entschlossen, eine lebensnahe und praktische, Ausrufezeichen, Berufsausbildung als Erzieherin zu machen. Abgesehen von Schwierigkeiten der Finanzierung war das die beste Entscheidung in 10 Jahren Berufsfindung. Seit wenigen Wochen bin ich ausgelernt und so glücklich wie nie zuvor. Ich darf mit den Kindern und Jugendlichen unserer Einrichtung akute, lebensnahe Situationen begleiten, zum Beispiel Streit unter FreundInnen, Mobbing, religiöse Orientierung, Körpergefühl, Ängste, aber auch Kindeswohlgefährdung, Suchtmittelmissbrauch der Eltern in Klammern und viel mehr. Das ist natürlich sehr anspruchsvoll, erscheint mir aber sinnvoller als beispielsweise Jambus, Trocheus, Dactylus und Anapäst mit 14-Jährigen zu analysieren, die weiß Gott andere Sorgen haben. Wie auch immer du das siehst, es gibt Personen mit diesem Antriebsmuster, die durchaus auch in Kita gehen und die aber das qualitative Erleben im Alltag dann doch anders einordnen würden, als es im Lehrberuf der Fall ist. Denn da kommt natürlich der Faktor Bewertung dazu. Der Faktor, dass die Kinder älter, willensstärker, größer, körperlich kräftiger sind, deren Eltern dann auch Ergebnisse sehen wollen. Ja, ich will nicht sagen, Kita ist ein leichter Beruf. Ich habe dir schon gesagt, das ist durchaus einer der Kontaktberufe, wo ich nochmal 10-mal hingucken würde. Aber für manche passt das. Lange Rede, kurzer Sinn. Jobalternativen für LehrerInnen, die dich nicht fertig machen. Ich habe dir einige äußere Rahmenbedingungen genannt. Ich habe dir genannt, was die Entwicklungsbedarfe des Typ A wie Anstrengung sind. Ob du dieser Typ bist, das kannst du ermitteln, indem du die Folge 85 unseres Podcasts hörst. Und wenn du mit uns genauer hinschauen möchtest, dich weiterentwickeln möchtest, deine Perspektiven nicht nur kennenlernen, sondern auch begehen, dann kannst du dich bei uns melden. Die Wege sind bekannt, Link in den Shownotes oder unsere Homepage. Ja, und dann arbeitest du vielleicht schon bald mit uns an deinem neuen Weg, der auch in Schule verlaufen kann. Who knows? Ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Woche und sage bis zum nächsten Mal.